Bin ich auch so laut? Ja. Guten Morgen von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob ihr hier im Raum regelmäßig gute christliche Bücher lest. Gute Bücher. Ich tue es, wenn es die Zeit zulässt, und das ist nicht oft der Fall, aber wenn es die Zeit zulässt, dann tue ich es. Und wenn ich ein gutes Buch lese und mich dabei etwas anspricht und mir sehr, sehr wichtig wird, dann kommt meistens mein Freund zum Einsatz. Mein Freund. Ich habe ihn auch mitgebracht. Mein Freund, der Marki. Ich nenne ihn mal Marki. Das ist mein Freund. Und wenn mir etwas wichtig wird in einem Buch, dann kommt er zum Einsatz. Ich ziehe seine Kappe ab. Ich nehme ihn, ziehe seine Kappe ab. Und dann unterstreiche ich das, was mir wichtig ist, was mir wichtig geworden ist, was ich sehr, sehr wichtig finde und nicht vergessen möchte. Und seine grelle Farbe hilft mir, dass ich sofort weiß, das ist mir wichtig geworden. Das ist doch super, oder? Was er alles kann, finde ich echt toll. Ich weiß nicht, ob ihr auch so einen tollen Freund habt. Wenn ich so das hohepriesterliche Gebet lese, in Johannes 17, wo wir gerade sind, in der Predigtreihe, dann habe ich so den Eindruck, wenn der Apostel Johannes für uns etwas sehr, sehr Wichtiges niederschreiben wollte. Und ich glaube, wenn es damals schon meinen Freund Marki gegeben hätte, hätte das ganze Kapitel 17 angestrichen für die Gemeinde Jesu, um ihm zu zeigen, Gemeinde Jesu, pass auf, das ist wichtig für euer Leben, das dürft ihr nicht vergessen. Ich glaube, er hätte das gemacht. Und ich glaube, das gilt besonders für die Anliegen, die Jesus für uns vor seinen Vater bringt und um die es heute Morgen gehen soll. Das Thema lautet die Wichtigkeit des Gebetes Jesu für unser Leben. Die Wichtigkeit des Gebetes Jesu für unser Leben. Ihr könnt Johannes 17 aufschlagen, wir lesen, Verse sind 11 bis 19, aber wir lesen den Zusammenhang, die Verse 9 bis 19. Da redet Jesus zu seinem Vater: Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinen Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinen Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die ihr Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit, denn dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Jesus Christus, er betet für sich, er betet für seine Jünger und er betet für uns. Das ist einzigartig und in der Bibel. Und deshalb sehr, sehr wichtig. Ein Kommentator schreibt zu Johannes 17, das ist das größte Gebet, das hier auf dieser Erde gebetet wurde. Und das größte Gebet, das in der Heiligen Schrift erwähnt wird. Johannes 17 ist ohne Frage das Allerheiligste der Evangelien. Ohne Frage war Jesus ein Mann des Gebetes. Das sehen wir in den Evangelien immer wieder, wenn wir sie lesen. Jesus bittet in diesem einzigartigen Gebet kurz vor seinem schrecklichen Tod von Vers 6 bis 19 für seinen Jünger. Und dadurch drückt er als vollkommener Hohepriester seine selbstlose Liebe zu ihnen aus. Denn wenn man für andere betet, ist das ein Ausdruck der Liebe zu anderen. Darf ich an dieser Stelle gleich mal etwas in Liebe sagen? Bitte nehmt mir das nicht falsch oder nehmt mir das nicht übel. Versteht mich nicht falsch. Ich denke, es ist gut, wenn man eine Bibelstunde besucht in einem Hauskreis. Und viele von euch machen das, wenn auch leider nicht alle. Klammer auf, es gibt sicherlich gute Gründe, warum das nicht der Fall ist, Klammer zu. Aber ist es nicht ein Ausdruck von mangelnder Liebe, wenn ich zwar in die Bibelstunde gehe, aber dafür gleichzeitig die Gebetsstunde sausen lasse? Dort, wo ich meine Liebe zu meinen Geschwistern zum Ausdruck bringen kann, indem ich für sie bete. Wo wir gemeinsam einstehen vor den Herrn, um für sie zu beten. Ihr Lieben, das soll nicht so sein. Und lass uns das Gebet für andere ernst nehmen, denn das ist ein Ausdruck der Liebe untereinander. Und Jesus drückte seine Liebe zu uns aus, indem er für uns betete. Und das tut er heute noch ständig für uns vom Vater, weil er uns so sehr liebt. Und wir sollen sein Vorbild nacheifern. Bitte nicht falsch verstehen, ich will das einfach in Liebe sagen. Heute geht es in den Versen um die speziellen Anliegen, die Jesus für seine Jünger betete. Aber auch wenn das Jesus für seine Jünger tat, und erst ab Vers 20 eigentlich für die betet, die durch die Jünger zum Glauben kommen werden, glaube ich, wir können diese Verse auch auf uns ummünzen. Denn die Apostel sind ja unsere Vorväter, auf denen die Gemeinde gebaut wurde in Ausrichtung auf den Eckstein Jesus Christus. Und wenn Jesus für die Jünger betet, dann muss das wirklich sehr, sehr wichtig für uns sein. Sonst würde das der Sohn Gottes nicht machen. Und wie gesagt, sonst würde das Johannes nicht festhalten. Ich glaube, Jesus weiß, wie sehr wir als Gemeinde es notwendig haben, dass er in diesen Punkten für uns betet. Denn wir sind noch in dieser Welt, wo wir viele Anfechtungen und Angriffe ausstehen müssen. Wir sind in einem Feindesgebiet, das um Satan beherrscht wird. Und deshalb stehen wir als Kinder Gottes in einem Konflikt mit dieser Welt und mit dem Teufel. Wir stehen in einem Kampf und deshalb betet Jesus für die Seinen. Und er zeigt uns, wie wir die Welt dadurch überwinden können. Nun, was sind die Anliegen, die der Herr für uns betet und die für uns äußerst wichtig sind, die ihr aufschreiben könnt und unterstreichen könnt mit euren Marki? Das erste Anliegen ist, dass der Vater uns bewahrt vor Uneinigkeit. Dass der Vater uns bewahrt vor Uneinigkeit. Verse 11 bis 13 lese ich nochmal, oder Vers 11. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinen Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Nachdem Jesus in Vers 10 eigentlich die vollkommene Einheit zu seinem Vater deutlich gemacht hat, fährt er fort, für seine Jünger zu beten. Und Jesus schaut dabei in seine Zukunft, in die Zeit, wo er das Kreuzeswerk vollendet hat und wo er nicht mehr bei den Jüngern sein wird, sondern wo er aufgefahren sein wird in die Herrlichkeit bei Gott. Und bald wird er dann nicht mehr in der Welt sein. Und er darf bald den Schritt gehen aus allen Nöten, aus allen Kämpfen, aus allen Leid, die er erlebt hatte und die er noch erleben wird am Kreuz, zurück in die Herrlichkeit Gottes. Aber seine Jünger werden in dieser Welt ohne ihn bleiben müssen. Warum? Nach Gottes Plan hatten sie einen Auftrag, dass sie gesandt sind in die Welt, um das Evangelium auszubreiten und um mit dem Erlösten Gemeinden zu gründen. Den Ausdruck Welt, den Jesus hier in diesem Gebet insgesamt 19 Mal verwendet, den müssen wir klären, um den nicht falsch zu verstehen. Jesus meint nicht die Welt an sich, die Natur, die wir sehen. Das meint er nicht so sehr, sondern er meint damit die gottfeindliche Welt, der Geist, die Gedanken, die in den Menschen dieser Welt herrschen, das antichristliche System der Menschen, die ohne Gott leben und im Konflikt mit dem Sohn Gottes und deshalb auch mit seinen Anhängern stehen. Das meint Jesus mit der Welt. Und weil das so ist, lauern so viele Gefahren auf die Jünger in dieser Welt. Und eine von diesen ist Uneinigkeit, Streit und Spaltung. Und die ganze Welt ist voll von dem. Schaut die Völker an in dieser Welt, wie sie in Streit und in Krieg leben. Wir sehen das täglich in den Nachrichten. Bilder von Gewalt und Tod sind eigentlich allgegenwärtig. Und die Wissenschaftler des Heidelberger Instituts für internationale Konfliktforschung haben im vergangenen Jahr weltweit 414 Konflikte gezählt. Darunter 45 hochgewaltsame Konflikte von Völkern. Und 2013 war wieder einmal ein Jahr, in dem erneut eine traurige Höchstmarke erreicht wurde. So viele Kriege herrschen auf dieser Welt. Aber nicht nur ganze Völker sind im Streit. Wie viel Hass, wie viel Uneinigkeit und Streit herrschen in Familien, herrschen in Ehen, herrschen in Vater-Sohn-Beziehungen. In der Welt ist es ganz normal, dass man in Uneinigkeit und im Streit und im Hass mit Menschen lebt. Und die Gefahr ist groß, dass das auch in der Gemeinde so ist. Und deshalb betet Jesus für seine Jünger und für uns, dass Gott, der Vater, uns in seinem Namen bewahrt vor Uneinigkeit. Und Jesus spricht seinen Vater hier mit Heiligen Vater an, wie wir heute Morgen schon gehört haben. Und das ist eigentlich einzigartig im ganzen Neuen Testament, dieser Name, den Jesus hier ausspricht. Und damit zeigt er den Unterschied auf zwischen Gott und einer in Sünde, im Streit lebenden Welt. Und diese Heiligkeit Gottes ist die Grundlage für die Absonderung der Gläubigen von der Welt. Sie sollen anders sein als die Welt. Sie sollen heilig sein, wie der Vater heilig ist. Und das ist, sie sollen eins sein, wie Gott selber in der Dreieinigkeit eins ist. Und das ist unser Maßstab. Gleich wie, sagt Jesus. Und diesen Vergleich zieht Jesus mehrmals in seinem Gebet. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist eins sind, sollen auch wir als Gemeinde, als Geschwister eins sein. Man könnte wohl Stunden über diese erhabene Dreieinigkeit Gottes füllen, die für unsere Einigkeit so wichtig ist. Gott ist in sein Wesen einer, aber nicht in der Person. So ist der Herr Jesus ein anderer wie der Vater und doch eins und gleichwertig mit ihm. Alle drei Personen der Gottheit sind untrennlich verbunden und eins, sind untrennlich eins zusammen. Aber doch sind sie unterschiedlich und sie ergänzen sich damit perfekt, obwohl sie unterschiedlich sind, auch in ihren Personen. Und genauso soll das auch in der Gemeinde sein und das ist unser Maßstab. Wir sind alle am Leib Jesu unterschiedlich. Jeder von uns ist unterschiedlich. Wie die Glieder an einem Körper. Die Hand ist nicht gleich mit dem Auge oder der Fuß. Sie sind alle unterschiedlich. Aber doch ergänzen wir uns und wir brauchen uns gegenseitig und sind verbunden in Christus, unserem Haupt. Und wir sollen eins sein. Aber Jesus weiß, wie schwer das für uns Sünder ist, in dieser gottlosen Welt diese Einheit zu leben. Und deshalb betet er für uns, dass der Vater uns in der großen Macht seines Namens bewahrt vor Uneinigkeit. In Vers 12 macht Jesus deutlich, dass er die gesamten 3 Jahre, bei denen er mit seinen Jüngern auf dieser Erde lebte, er sie ständig als guter Hirte in der Kraft Gottes bewahrte. Er bewahrte sie vor der Welt und vor dem Teufel, der sie entzweien wollte, auseinanderbringen wollte, sodass keiner von ihnen verloren ging, außer nur einer. Und an dieser Stelle muss Jesus wieder an diesen einen denken. Judas, der Sohn des Verderbens, der Jesus nicht wollte, sich gegen ihn entschied und ihn in Kürze mit einem Kuss verraten würde. Aber dass die 11 noch bei Jesus waren, die ganze Zeit und nicht weggegangen sind, liegt daran, dass Jesus sie ständig bewahrte, ständig behütete, dass sie bei ihm bleiben würden. Und das tut er auch bei uns noch heute. Vers 13 wiederholt Jesus nochmal sein Gebet, dass er bald zum Vater kommt und dass er sein Gebet mit einer Absicht in der Welt sprach, damit seine Jünger es hören würden, weil es so, so wichtig für sie war. Und dadurch dieses Gebet sollen sie völlige Freude bekommen, auch wenn sie mit Traurigkeit erfüllt waren, weil Jesus bald weg von ihnen gehen würde. Aber warum erwähnt Jesus die Freude hier im Vers 13? Ich glaube, die völlige Freude steht im Zusammenhang mit der Einigkeit hier in diesem Text. Die Jünger, sie werden völlige Freude erleben untereinander, wenn sie eins sind untereinander. Alle Paare und alle Eltern hier in diesem Raum wissen, wie viel Traurigkeit Streit und Unfrieden bringt. Wenn man zusammen streitet, dann bringt das immer Traurigkeit in eine Beziehung oder in eine Familie. Und genauso in eine Gemeinde. Und deshalb ist dieses Anliegen, was Jesus für uns betet, so wichtig. Wir sollen eins sein, damit wir die völlige Freude Jesu untereinander erleben können. Und Johannes, er schrieb durch den Heiligen Geist diese Verse in eine Zeit, wo Irrlehrer in die Gemeinde eindrang. Und diese Irrlehrer versuchen, die Gemeinde durch Uneinigkeit und Spaltung zu verwüsten. Und das gab es immer wieder in der Kirchengeschichte. Und auch wenn die Urgemeinde eine Rieseneinheit war, das hat der Teufel immer wieder geschafft, die Gemeinde durch Irrlehrer zu entzweien. Und das sehen wir heute auch noch. Denn die weltweite Gemeinde Jesu ist eigentlich alles andere als eine Einigkeit. Aber durch das Gebet Jesu erinnert Johannes seine Leser, wie wichtig diese Einheit ist. Ihr Lieben, wir sind aufgerufen, eine Einheit zu sein, auch wenn viele Dinge uns trennen mögen. Wir haben alle hier in diesem Raum verschiedene Charaktere. Wir haben verschiedene Herkünfte, verschiedene Hintergründe, verschiedene Prägungen und Stellungen. Und das alles trennt eigentlich Menschen in dieser Welt und entzweit sie auseinander, diese Unterschiedlichkeiten. Aber ihr Lieben, in Jesus Christus, da zählt das nicht mehr. Wir sind eigentlich eins gemacht in ihm durch sein Evangelium, egal ob du Mann bist oder Frau, dunkle oder helle Hautfarbe hast, arm oder reich bist. Wir sind in Jesus eins gemacht. Und diese Einigkeit sollen wir bewahren. Wenn ihr mal kurz zu Epheser 4, Kapitel 3 mitgeht in der Bibel, da betont Paulus das im Epheserbrief. Epheser 4, Vers 3. Da sagt er, und seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Jesus, er verbindet uns durch sein Friedensband, durch sein Evangelium. Er verbindet uns durch den Geist Gottes. Und dieser Geist Gottes in uns bewirkt die Einheit. Insofern ist dieses Gebet eigentlich von Jesus schon erhört worden, weil Gott den Heiligen Geist gesandt hat, der uns als Kinder Gottes eins macht. Und wir müssen das nicht selber irgendwie produzieren, so wie das falsch die Ökumene heute tut, auf Kosten der Wahrheit. Das müssen wir nicht machen, weil der Geist Gottes uns eins macht. Wenn wir den Geist Gottes nicht haben, dann können wir keine Einigkeit sein. Aber unsere Aufgabe ist es, mit Fleiß die Einigkeit zu bewahren. Das heißt, das meint hier in Epheser 4, 3, dass wir sorgfältig auf die Einigkeit unter uns achten, dass wir die Einigkeit bewachen, dass wir sie verwahren, dass wir fleißig aufpassen, dass wir sie nicht verlieren, dass wir uns gegenseitig im Blick haben. Und wenn es da irgendwelche Unstimmigkeiten gibt oder sogar ein Streit unter uns, dass wir Friedensstifter sind und uns helfen, diese Einigkeit zu bewahren. Dass wir auch aufeinander zugehen, Dinge in Liebe bereinigen, die geschehen sind und unter das Kreuz bringen, dort, wo wir Vergebung erfahren. Und dass wir in Demut andere vergeben und die Unterschiedlichkeiten des anderen in Liebe, wirklich in der Liebe Jesu ertragen und sie annehmen, so wie Gott uns angenommen hat. Nun, was zerstört eigentlich die Einheit unter uns? Ich denke, es sind viele Sünden wie Eifersucht oder Neid, was immer Streit hervorbringt. Oder auch Klatsch und Tratsch, im Hintergrund negatives Gerede über andere. Das zerstört hundertprozentig die Einheit unter uns. Aber ich glaube vor allem, unsere Sturheit und unser Stolz ist es, der die Einigkeit zerstört. Unser Stolz, unsere Sturheit in uns, das verursacht, dass wir ständig Recht haben müssen und immer das letzte Wort haben müssen und uns nicht unter Autoritäten stellen können. Unsere Rechthaberei, die überhaupt keinen Platz hat in einer Gemeinde und schon gar nicht in einer Ehe. Rechthaberei ist wirklich Gift für Einigkeit. Martin Luther hat einmal zu Eisleben in einer Verhandlung, bei der große Uneinigkeit zutage war, folgende Geschichte erzählt. Wenn man einen Baum mit vielen knorrigen Ästen und Zweigen hätte abgehauen und man wollte ihn in ein Haus bringen, dann müsse man ihn nicht vorne bei der Baumkrone fassen und hineinziehen wollen, denn da würden sich ja die Äste sperren, denn sie stehen alle gegen das Haus. Und wenn man also mit Gewalt den Baum in das Haus wollte ziehen, so zerbräche man alle Äste. Ja, man würde den Baum gar nicht in das Haus bringen können. Er sagte weiter, also müsste man es tun. Den Baum müsste man am Stamm angreifen, da er abgehauen war. Da denn alle Äste von der Tür wegstünden und dann den Stamm zur Tür hineinziehen, dann biegen sich die Äste fein zusammen und man könnte den Baum ohne alle Mühe, Beschwerung und Arbeit ins Haus bringen. Also soll's auch zugehen, wenn man will einig sein. Da muss einer dem anderen nachgeben und nachlassen. Sonst, wenn ein jeglicher will Recht haben und keiner dem anderen weichen und fein zusammenrücken, da wird nimmermehr Einigkeit. Denn die Äste sperren sich und stehen gegen die Haustür. Man kann den Baum nicht in das Haus bringen. Wie recht hatte Luther mit diesem Beispiel? Und wie viele Gemeinden haben sich in der Kirchengeschichte schon gespalten, weil man das nicht beachtet hat? Weil man festhält an seiner Meinung und andere nicht in Liebe stehen lassen kann? Ihr Lieben, wie in einer Familie kann man sich in einer Gemeinde über so viele Punkte streiten. Natürlich gibt es da Punkte, wo wir einstehen müssen für die Wahrheit, wenn es um die Grundlagen des Glaubens geht. Aber nicht in nebensächlichen Dingen. Ihr Lieben, lasst uns Acht haben, dass wir durch unsere Sturheit die Gemeinde Jesu nicht zerstören. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich geneigt bin, stur zu sein, oft wie ein sturer Esel. Meine Frau kann ein Lied davon singen und der Karl kennt mich auch schon ein bisschen. Ich bin geneigt, wirklich stur zu sein. Und das ist schlimm, ich finde das wirklich schlimm. Und das zerstört so viel. Aber das muss ich, das müssen wir ablegen und müssen lernen, Demut anzuziehen. Und dann wird uns Gott Gnade geben in unserer Gemeinde. Wir müssen lernen, trotz Meinungsverschiedenheit den anderen stehen zu lassen. Ihn trotzdem zu lieben, ihn trotzdem zu achten und zu respektieren, obwohl er andere Meinung ist. Ich muss doch nicht immer Recht haben und das letzte Wort haben. Ich habe doch nicht die Weisheit gepachtet. Zwei Brüder, die waren einmal in der Gemeinde gegeneinander. Sie hatten eine riesen Meinungsverschiedenheit und es entfachte einen Streit. Und da sagte der eine Bruder zu dem anderen, lieber Bruder, der Himmel wird zeigen, wer von uns Recht hat. Aber bis dahin will ich nicht mit dir streiten. Du kannst mit dem Teufel streiten, aber nicht mit mir. Und so hat er diese Flamme, die entfacht ist zwischen den beiden, hat er ausgelöscht, indem er das gesagt hat. Ihr Lieben, lasst uns andere stehen lassen können, sie trotzdem annehmen und lieben, achten und respektieren, obwohl sie vielleicht andere Meinung sind. Die Einigkeit unter uns ist so wichtig und dafür betet Jesus als erstes Und später im nächsten Predigt werden wir das noch einmal hören, weil ihm das so sehr wichtig ist unter uns, dass wir lernen, eins zu sein, obwohl wir unterschiedlich sind. Was ist der nächste Punkt, den Jesus für uns betet und den wir unterstreichen sollen? Das zweite ist, dass der Vater uns bewahrt vor dem Bösen. Dass der Vater uns bewahrt vor dem Bösen. Verse 14 bis 16 sagt Jesus, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie ich nicht von der Welt bin. Jesus wirkte als Prophet Gottes auf dieser Erde auch. Er sagte dem Menschen Gottes das unfehlbare Wort Gottes. Aber viele lehnten seine Worte ab. Aber die Jünger, sie schenkten ihnen Glauben und hatten dadurch erkannt, dass Jesus Christus der von Gott Gesandte ist. Und weil sie seine Worte annahmen und sowieso Kinder Gottes wurden, hasste sie die Welt und wird sie auch weiterhin hassen, genauso wie sie Jesus selber hassten. Denn er war nicht von der Welt, genauso wie die Jünger nicht von der Welt sind. Ein Kommentator schrieb dazu, wo das Wort Gottes gegeben und wirklich empfangen und aufgenommen wird, da entstehen Menschen, die nicht mehr von der Welt sind, sondern wesenhaft zu Gott gehören. Und seitdem war diese Welt für die Jünger Feindesgebiet. Und genauso ist jetzt diese Welt auf Feindesgebiet für uns. Warum? Weil hier der Böse, der Gott dieser Welt, der Feind Gottes herrscht und wir nicht mehr zu diesem gottfeindlichen System, Weltsystem gehören. Und weil wir durch die Wiedergeburt Kinder Gottes, Himmelsbürger sind und nicht mehr Kinder des Teufels, greift der Teufel uns mit allen möglichen Dingen an. Ein Bauer, er ging einmal an der Weide entlang, auf der seine Kühe waren, und er zählte sie. Das sind alle da, fragt er sich, er zählte sie durch. Nein, eine Kuh, sie fehlte. Was macht er? Die auf seine Weide grasen, sie lässt er in Ruhe. Aber die eine, die weggelaufen ist, bekommt bald zu merken, dass sie einen Herrn hat. Er will sie zurückholen. Er läuft ihr hinterher, bis er sie wieder eingefangen hat. Und so werden auch die Menschen, die auf des Teufels Weide grasen, sie werden nicht weiter versucht. Sie sind ja sein Eigentum. Aber der, der eben aus der Weide weggelaufen ist, muss damit rechnen, dass er angefochten werden wird. Und er soll sich ganz nah bei dem halten, der ihn allein bewahren kann. Wie greift der Böse uns an in diesem Feindesgebiet? Er hetzt zum Beispiel Menschen auf gegen uns als Gemeinde, die uns in den Dreck ziehen wollen. Das sehen wir auch bei Nehemia, wie viel Anfeindung sie erlebt haben beim Mauerbau. Wie viel der Teufel aufgewälzt hat, um die Israeliten anzufechten. Aber der Teufel, er greift uns auch innerlich an. Er versucht uns zu entzweien, zu auseinanderzubringen. Er versucht uns, dass wir stur sind und dass wir auf unsere Meinung beharren und dass wir so entzweit werden. Er versucht uns durch Irrlehre vom richtigen Weg abzubringen. Und er versucht uns zu Sünde und sehr Zweifel gegenüber Gott und sein Wort in sein Herz. Er versucht uns abzulenken vom Wort Gottes. Und ich sehe von hier vorne, bei wem er das heute Morgen schon geschafft hat. Ja, das sieht man wirklich von hier vorne. Ob du dabei bist oder ob du ganz woanders bist. Man sieht es. Er hat viele listige Methoden, die er einsetzt gegen uns, um uns von Gott wegzubringen. Und es ist ein ständiger Kampf, in dem wir stehen. Und das macht uns oft müde, weil das so ein Kampf ist in unserem Leben. Und oft ist es deshalb so, dass wir uns wünschen, dass dieser ständige Kampf endlich vorbei ist, dass wir nicht mehr in dieser Welt sein müssen, sondern endlich zu Hause bei Gott sein dürfen. Frei von Angriffen, frei von Leid, frei von aller Ungerechtigkeit, die jeder von uns auch erlebt. Frei von dem Kampf mit der Welt und mit der Sünde. Und dieser Wunsch ist da, wenn nicht, dann stimmt auch etwas nicht in unserem Leben. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 2, dass wir seufzen und uns nach unserer Heimat im Himmel sehen. Wir haben einen Wunsch, bei Gott zu sein. Das ist oft unser Wunsch und es ist ein guter Wunsch, wenn wir den haben. Aber Jesus, er hat mit uns etwas anderes vor. Er bittet nicht Gott, dass er die Jünger wie er aus der Welt genommen werden, sondern dass sie vielmehr bewahrt werden vor dem Bösen. Gottes Absicht war nicht, dass die Jünger von jeglicher Gefahr und allem Widerstand bewahrt werden und sie alle Tage nur Sonnenschein haben und es geht ihnen immer gut und sie haben es immer schön, sondern dass sie in allen Angriffen und Schwierigkeiten erhalten und bewahrt werden. Satan, er versucht alles, um den Gläubigen von Gott abzubringen und um die Gemeinde lahmzulegen und zu zerstören. Aber Gottes Plan wird sich am Ende durchsetzen. Dadurch schöpfen wir immer wieder Kraft in diesen Glaubenskampf. Und wir sollen uns diesen Kampf stellen, bis der Herr wiederkommt. Und dazu brauchen wir auch eine Waffenrüstung, die wir anziehen müssen, um in diesem Kampf zu bestehen. Im Vers 16 wiederholt Jesus nochmal, dass wir nicht von der Welt sind. Wir sind mitten in dieser Welt, aber wir sind nicht in dieser Welt. Es gibt wohl zwei Extreme in der Christenheit, die man beobachtet. Das eine Extrem ist, das sind diejenigen Christen, die sagen, wir sind nicht von der Welt und deshalb schotten wir uns völlig von ihr ab und wir ziehen uns völlig von der Welt zurück. Wir wollen mit den Menschen dieser Welt nichts zu tun haben. Und deshalb, aus diesem Grund sind in der Vergangenheit auch viele Klöster entstanden, wo sich Christen völlig aus dieser bösen Welt zurückgezogen haben, in ihre eigene Welt. Aber Jesus sagt hier, wir sind in dieser Welt, wir sind hier in dieser Welt geplant von ihm zurückgelassen. Aber wir sind nicht von dieser Welt. Und wir sollen diese Menschen, diese Welt erreichen durch einen Auftrag, den er uns gab, damit sie auch erlöst werden aus den Klauen des Teufels, aus der Weide des Teufels. Und deshalb sollen wir Vertrauen auf Gottes Schutz Zeugnis geben. Das andere Extrem ist, und ich denke, wir neigen da eher dahin, ist, dass Christen in der Welt leben, aber das Problem ist, dass sie das weltliche System, das gegen Gott ausgerichtet ist, dass sie das lieb gewinnen und mit dieser Welt spielen. Dass man sich der Welt anpasst, genauso denkt und handelt wie sie und man so in der Liebe zu Jesus und sein Wort abflacht. Aber Jesus sagt, wir sind mitten in der Welt, aber doch sind wir nicht von dieser Welt. Weltlichkeit bringt eine große Gefahr. Jemand sagte mal, es ist ganz natürlich, dass das Schiff im Wasser schwimmt, aber es ist falsch und gefährlich, wenn das Wasser ins Schiff strömt. Ebenso, dass ein Kind Gottes in dieser Welt lebt, ist richtig und gut für ihn selbst wie für andere. Denn indem er wie in einem sicheren Schiff dahin fährt, kann er andere helfen, mit ihm in den Hafen des Lebens einzulaufen. Wenn aber die Welt in sein Herz eindringt, so bedeutet das immer Untergang, Zerstörung und Tod. Und deshalb hält der Mensch des Gebets sein Herz immer dem hin, der es zu seinem Heiligtum geschaffen. Und so lebt er zum Zeugnis für Gott mitten in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Der Teufel, er wird bis zum letzten Tag versuchen, uns in solche Extreme abzubringen vom Weg. Deshalb sei wachsam, sei wirklich wachsam. Denk mal drüber nach, was dich in der Welt, in deinen Alltag wegzieht von Gott. Bete mal ernstlich drüber und sag, Herr, zeig mir Dinge in meinem Leben, die mich wegbringen von deinem Wort, dass ich zum Beispiel die Bibel lese. Zeig mir Dinge in meinem Leben, die mir wichtiger geworden sind als du. Zeig mir das, Herr. Überleg, denk darüber nach, was sind Dinge, die der Teufel versucht, um dich von Gott wegzubringen. Und ändere was dran. Wenn es dein Fernseher ist oder dein Handy oder dein PC, der dich wegzieht von Gott, dann gebe ich dir einen Rat von Fred Colvin. Der hat nämlich gesagt, wenn dich dein Fernseher wegbringt von Gott oder zerstört deine Gemeinschaft mit Gott, dann sollst du deinen Fernseher, dein PC oder dein Handy nehmen, dann gehst du irgendwo, du kannst auch hier in die Gemeinde zum dritten Stock gehen oder irgendein anderes Gebäude, weißt, was du da machst, dann machst du das Fenster auf und dann übergibst du den Fernseher dem Herrn, in die Hand des Herrn. Und da ist er in guten Händen aufbewahrt. Das können wir machen, musst du nicht machen, wenn du kein Problem hast, dass sich der Fernseher von Gott wegbringt. Aber überlege, wo sind Dinge in deinem Leben, die sich wegbringen von Gott, und ändere was daran. Es ist ein Kampf, in dem wir stehen und auch als Gemeinde. Aber in dem allen haben wir die Zusicherung, dass Jesus für uns gebetet hat und um Bewahrung vor dem Bösen. Und dass Jesus den Bösen am Kreuz besiegt hat, da haben wir den Schutz und wir haben den Sieg in ihm. Und das ist so schön zu wissen, dass keine Wacht der Welt uns den Sieg in Jesus nehmen kann. Auch wenn der Teufel auch heute viel Zerstörung anrichten kann, auch in der Gemeinde Jesu. Der letzte wichtige Punkt, den Jesus deutlich macht, den wir unterstreichen sollen, den er für uns betet, ist, dass der Vater uns bewahrt, vor, nicht dass der Vater uns bewahrt, sondern dass der Vater uns heiligt durch Gottes Wort, die Quelle der Wahrheit. Dass der Vater uns heiligt durch Gottes Wort, die Quelle der Wahrheit. Verse 17 bis 19 betet er: Heilige sie in deiner Wahrheit, denn dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch sie in die Welt, und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Jesus, er betet nicht mehr in diesem Gebet um Bewahrung, sondern er betet jetzt um Heiligung. Das Wort heiligen, das bedeutet hier im Zusammenhang abgesondert, getrennt leben in der Welt, anders leben als die Welt, so leben lernen, wie Jesus selber gelebt hat. Wie kommt es dazu? Wie bewirkt Gott diese Absonderung? Es geschieht durch Wahrheit. Und was ist Wahrheit? Jesus sagt, Gottes Wort ist es. Jesus, er macht deutlich, dass echte Heiligung, Jesus ähnlicher werden, nur durch eins kommt, nämlich durch Gottes Wort, durch Gottes Wahrheit. Das ist das Werkzeug Jesu, mit der er uns Christus ähnlicher machen will. Und das alleine ist es. Wir brauchen keine Psychologie oder irgendwelchen anderen Kram. Gottes Wort ist allgenügsam und reicht dafür aus, dass wir heil werden in unseren Herzen. Und wir müssen auch nicht in uns gehen und irgendwie Wahrheit suchen und irgendwie danach forschen, wo ist die Wahrheit. Wir haben keine Wahrheit in uns, sondern die Wahrheit kommt von außen und will uns heil machen. Und Gottes Wort ist es, ist der Maßstab, der uns zum geistlichen Leben helfen kann. Übrigens sagt Jesus nicht hier, wie es so viele manche, auch leider Christen, tun, dein Wort enthält Wahrheit, sondern er sagt, dein Wort ist Wahrheit. Es ist Wahrheit. Gottes Wahrheit ist es, dass auf unsere Lügen, auf die des Teufels, auf die der Welt scheinen und unsere Lügen oder die der Welt aufdecken. Und die Jünger, sie hörten Jesu Botschaft, sie begriffen seine Worte und sie glauben an ihn. Und so verwandelt das ihr Herz und sie verstanden, was Jesus von ihnen wollte. Und diese grundlegende Veränderung in ihrem Denken hatte grundlegende Veränderung in ihrem Leben zur Folge. Und das soll es auch weiterhin haben. Und dafür betet Jesus, dass diese Änderung des Denkens durch Gottes Wort, dass das auch bei uns der Fall sein soll und dass wir dadurch abgesondert, heilig von der Welt leben können. Und wenn wir abgesondert sind, sind wir nützlich für Gott in dieser Welt, denn die Absonderung, das Geheiligtsein durch Gottes Wort ist zu einem bestimmten Zweck. Wir sind von Jesus in diese Welt gesandt, um die Welt für den Herrn zu erreichen. Er hat uns gesandt in diese Welt, um die Welt zu erreichen. Schlag mal mit mir Kapitel 20, Vers 21. Nach Jesu Auferstehung betonte das auch für die Jünger. Er sagt dazu ihnen, Kapitel 20, 21, er sagt zu seinen Jüngern, Friede sei mit euch, gleich wie der Vater, wie mich der Vater gesandt hat, so sende auch ich euch in diese Welt. Wir sind eigentlich aus dem gleichen Grund da, warum Jesus auf dieser Erde war. Nämlich, er hat die Welt vor Gott vertreten und ist eingestanden für die Menschen dieser Welt. Und wir sollen das Werk Jesu für ihn weiterführen in dieser Welt. Und das gilt für jeden von uns, nicht nur für bestimmte Jünger oder für bestimmte Missionare. Wir alle sind Missionare. Wir alle sind von Gott gesandt, morgen früh, dort, wo Gott uns hingestellt hat. Wir sind alle gesandt, um dort die Menschen, die Botschaft, die Versöhnung Gottes anzubieten. Und Jesus starb am Kreuz, um uns zu retten und um uns abzusondern für den Dienst für ihn und um uns fähig zu machen für das Werk. Gott, er will uns heiligen durch sein Wort. Er will, dass wir abgesondert in dieser Welt mit einem Auftrag leben. Wir können uns dafür nicht selber heiligen. Gottes Wort will uns Jesus ähnlicher machen, damit wir nichts mehr mit der Sünde, mit den Werten und den Zielen in dieser Welt zu tun haben. Und das ist ein lebenslanger Prozess, in dem wir stehen. Aber die Frage ist, will ich das? Will ich wirklich Jesus ähnlicher werden? Ist mir wirklich Gottes Wort wichtig? Setze ich mich mit seinem Wort auseinander? Lese ich es? Bin ich hungrig nach seinem Wort? Und sage, Jesus, ich stehe heute Morgen auf und mach mich dir ähnlicher durch dein Wort, durch deine Wahrheit. Wir können Jesus nicht ähnlicher werden, wenn wir sein Wort nicht lieb haben, wenn wir es nicht lesen, wenn wir es nicht eifrig hören und wenn wir es nicht umsetzen wollen in unserem Leben. Werner de Boer, der sagte, wer nie vor dem Heiligen stand, dem wird man auf keine Weise klar machen können, was heilig ist. Wie stehen wir zu der Bibel? Das muss jeder Einzelne von uns sich fragen. Ich denke, der Teufel, der will uns mit aller Gewalt von diesem Buch weghalten, damit wir seine Lügen glauben, die er durch die Welt vertritt. Er will die Wahrheit Gottes verwässern, damit wir es nicht so ernst nehmen mit der Bibel. Er will uns Zweifel säen, indem er uns noch immer die Frage stellt, sollte Gott wirklich gesagt haben, hat er das wirklich so ernst gemeint? Das tut er genauso heute noch wie bei Eva. Er will das Werkzeug Gottes zum Segen für uns kaputt machen. Und deshalb sei wachsam. Lass dich durch nichts ablenken, durch kein Smartphone oder kein Computer von Gottes Wort, weil es so, so wichtig ist für dein Leben. Leider hat es der Teufel geschafft, dass auch in evangelikalen Kreisen es ist nicht besonders gut um Gottes Wort steht. Sie wird kritisiert, sie wird sehr schwach gepredigt. Viele behaupten, die Bibel, die kann man doch heutzutage, sie kann man sie doch nicht mehr so ernst nehmen und so glauben, denn sie ist auch überhaupt nicht auf dem Stand mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir heute haben. Aber die Bibel redet ganz anders über sich, über ihren Autoren. Sie sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und deshalb ist die Bibel Gottes Wort und nicht nur eine Sammlung altertümlicher Schriftstellen mit einem begrenzten Horizont. Weil Gott selbst nicht lügen kann und allwissend ist, finden wir in seinem Wort weder Irrtum noch Unwahrheit. Psalm 33, Vers 4 sagt auch, denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Das ist gewiss. Und Gottes Wort ist wichtig für unser Leben. Wichtiger als das Mittagessen heute Abend oder heute Mittag, auf das du vielleicht jetzt schon wartest. Wichtiger als das Brot oder als die Wurst oder als das Fleisch. Denn der Mensch lebt nicht davon, sondern er lebt von einem jeden Wort, was Gott gesprochen hat. Interessant ist, dass Jesus hier nicht darum betet, dass wir von unserem Körper unbedingt heil oder gesund werden sollen. Und dass es uns oft so wichtig ist, diese Gesundheit vom Körper her, und unsere Umwelt, sie macht uns das sehr, sehr wichtig, denn es geht oft sehr, sehr um den Körper. Aber Jesus ist das nicht in erster Linie wichtig. Ihm ist das Heilwerden in unseren Herzen wichtiger als das von unserem Körper. Und ihr Lieben, die Apostel, wenn ihr die Apostelgeschichte lest, sie haben viel, viel Leid, körperliches Leid erfahren. Jakobus, einer, der hier auch dabei war, der ist ganz, ganz früh gestorben. Jesus ist nicht so sehr unsere Heilung an unseren Körper wichtig, sondern unsere innere Heilung. Und dafür betet er, dass das durch Gottes Wort geschieht. Und Gottes Wort hat die Kraft dazu, uns zu verändern. Und Jesus gab seinen Jüngern die Wahrheit. Und diese Wahrheit will uns frei machen. Und sie will uns frei machen von Sünde, von Sturheit, von Selbstsucht, von Stolz. Sie kann uns frei machen. Und diese Wahrheit erfüllt sich immer, egal wie sehr sich auch die Welt oder auch die Christen, wie sehr sie abgelehnt wird. Sein Wort sollen wir achten, wir sollen es lesen, wir sollen es fürchten, wie wir das auch mit dem Autor tun sollen. Und das ist total wichtig zu verstehen. Und das könnt ihr wirklich unterstreichen, wenn ihr heute Morgen mitgeschrieben habt. Die Wichtigkeit des Gebetes Jesu für uns, das war unser Thema heute Morgen. Drei Anliegen betet Jesus für uns, die äußerst wichtig sind für uns als Gemeinde in einer gottlosen, sündigen Welt. Das erste war, dass der Vater uns bewahrt vor Uneinigkeit. Einigkeit ist für Jesus extrem wichtig. Passen wir auf, dass wir sie durch unsere Sturheit nicht zerstören. Es ist wirklich ernst. Passen wir wirklich auf unsere Einigkeit auf. Das zweite war, dass der Vater uns bewahrt vor dem Bösen. Der Böse ist aktiv dabei, gegen uns zu arbeiten. Seien wir uns dem bewusst und geben wir ihm keinen Raum und in unseren Reihen, indem wir durch Sünde ihm Raum geben, in unseren Reihen, in unserem Leben. Und drittens, dass der Vater uns heiligt durch Gottes Wort, die Quelle der Wahrheit. Gott will uns heiligen durch sein Wort. Er will uns innerlich gesund machen. Und er hat uns als seine Medizin Gottes Wahl gegeben. Setzen wir uns täglich sein Wort auseinander und nehmen wir es ernst als Gemeinde. Das sind alles Punkte, die Jesus sehr, sehr wichtig für uns sind und in dieser gottfeindlichen Welt. Denn er betet für uns dafür. Vergessen wir es nicht und achten wir diese Punkte für unser Zusammenleben als Gemeinde. Ich muss sagen, auch wenn ich ein Buch lese und mir wichtige Dinge ich mir anstreiche mit meinem Marki, und ich das Buch zuklappe, ist es so immer wieder, dass ich immer wieder Dinge vergesse in meinem Leben. Auch wenn ich sie angestrichen habe. Aber lassen wir das heute Morgen nicht zu. Vergessen wir nicht, wie wichtig das ist, was Jesus für uns betet. Und was uns der Herr heute durch sein Gebet sagen will. Amen. Lass uns noch bitte aufstehen, sofern es möglich ist. Lass uns noch zusammen beten. Vater, wir kommen zu dir. Du bist unser Vater. Und wir preisen dich darüber, dass du uns deinen Geist geschenkt hast, der uns schenkt diese Einigkeit. Hilf uns, dass wir eifrig bemüht sind, zu bewahren diese Einigkeit. Hilf uns, aufeinander zuzugehen und Dinge zu bereden, auszusprechen. Aber hilf uns auch, uns gegenseitig stehen zu lassen, uns zu achten, uns zu lieben und zu respektieren, obwohl wir unterschiedlich sind, obwohl wir oft andere Meinungen haben. Herr, hilf dazu. Hilf uns, dass wir bewahrt sind vom Bösen und dass du uns heiligst immer mehr durch dein Wort. Wir bitten dich darum, dass du wirkst in uns und durch uns, Herr, und dass du uns gebrauchst für diese Welt, jeden Einzelnen, für Menschen, die gefangen sind in dieser Welt durch den Teufel. Danke, dass du mit uns gehst, dass du groß und herrlich bist und dass du kommen wirst in großer Herrlichkeit, Herr Jesus, und dass du dein Reich aufrichten wirst. Und darauf freuen wir uns und wir beten dich heute Morgen schon an. Amen.
Amen.